Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen vorweihnachtlichen Dienstag. Heute ist nämlich Dienstag, der 21. Dezember.
Wir sehen es nicht. Aber sind alle gefangen in diesen seltsamen, sich wiederholenden Loops.
Milliarden Menschen leben einfach vor sich hin und haben keine Ahnung.
Jetzt ist der Moment, um uns zu zeigen, was real ist.
Auch im vierten Teil der Matrix-Saga können die Protagonisten oft nicht zwischen Realität und Virtualität unterscheiden. Es ist ein Zustand, den auch das Metaversum, die Erweiterung von Universum, erreichen möchte. Hier erhofft man sich, dass die Virtualität zur neuen Realität wird. Metaversum, was ist das? Auf Englisch Metaverse. Was genau sollen uns diese Worte sagen? Metaversum, Metaverse. Naja, Facebook jedenfalls hat dieses Wort sich geschnappt und das Geschäftsmodell danach benannt. Vor einigen Wochen hat der Facebook-Gründer gesagt, dass Facebook nicht mehr Facebook heißt, sondern Meta. Und in dieser Umbenennung drückt sich die Ambition aus, künftig im Metaverse, also in der neuen virtuellen Realität, eine dominante Rolle zu spielen.
We believe the Metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. And that's going to unlock a lot of amazing new experiences.
Das Metaverse ist eine virtuelle Welt, in der wir aktiv teilnehmen können mit unseren Avataren, also dem virtuellen Ich. Mit diesem Avatar können wir dann Freunde treffen oder in Ausstellungen gehen, Sport treiben, aber natürlich auch Produkte kaufen. Das Metaverse hat kein Ende und läuft parallel zu unserer realen Welt. Es ist das, was man wohl mit dem Wort Paralleluniversum meint. Mit den unterschiedlichsten technischen Geräten können wir in dieses Paralleluniversum einsteigen. Mit unserem Smartphone zum Beispiel oder mit dem Laptop, aber auch mit der VR-Brille, mit der Brille für virtuelle Realitäten. Die Journalistin Joanna Stern vom Wall Street Journal ist im Selbstversuch 24 Stunden in das Metaverse eingetaucht. Bewaffnet mit solch einer VR-Brille verbrachte sie einen Tag und eine Nacht in einem Hotelzimmer und traf sich im geheimnisvollen Metaverse zum Beispiel mit Freunden.
As soon as I was in the public area, I started hearing people talk and chat and... Apparently there are no masks in the metaverse.
Die virtuelle Welt fühlt sich plötzlich ganz real an. Aber spätestens, wenn die schwere Brille zu Schmerzen anfängt und die Augen wehtun, wird man zurück in die Realität geholt, also in unsere Realität.
Yes, meeting metaverse is fun, if you don't do it for 4 hours on end.
That was so much time in avatar meetings. My eyes hurt and my head hurts.
Metaverse ist also die Weiterentwicklung des Internets. Wir sind nicht mehr Beobachter dessen, was sich im Netz tut, sondern wir tauchen selber ein. Das Internet gewinnt an Körperlichkeit. Wir sind Teil davon. Und Mark Zuckerberg will als Pionier dieses Metaverse entwickeln.
You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally. Photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. And lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future.
Er hat das Metaverse natürlich nicht erfunden. Er hat nur diesen Begriff eben gekapert. Es braucht viele Unternehmen, damit diese Entwicklung wirklich vorankommt. Apple ist auch schon dabei, Microsoft natürlich und Softbank als Investor. 10-20% der weltweiten Wirtschaftsleistung, sagt ein Startup-Finanzierer, werden bald schon in dieses Paralleluniversum fließen. Das wären dann Trillionenbeträge, das ganz große nächste Ding, womöglich. Aber lohnt es sich für Anleger jetzt schon in dieser frühen Phase in dieses Metaverse zu investieren? Die Antwort kennt Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Ohne Geld, Anne, wird diese neue Welt sich ja nicht entwickeln lassen. Also sag uns, wie blicken die Investoren auf das Metaverse?
Also für die Investoren hier an der Wall Street ist es schon noch alles so ein bisschen Neuland. Man ist zwar interessiert, aber trotzdem noch sehr vorsichtig und zurückhaltend. Mutiger und risikofreudiger sind da dann doch die Privatanleger zu Hause. Die investieren zum Beispiel ganz stark in Kryptowährungen oder Token, die am Aufbau des Metaverse beteiligt sind. Macht ja auch Sinn, denn in der virtuellen Welt wird es ja dann auch virtuelles Geld geben. Und viele Kryptowährungen, die es jetzt schon auf dem Markt gibt, die sind dafür bestens geeignet. Zwei Kryptofirmen, die jetzt schon recht weit sind, eigene virtuelle Welten zu bauen, sind Decentraland und Sandbox. Die haben auch beide schon virtuelle Währungen und die kann man als Privatanleger ganz normal auf Kryptobörsen kaufen. Ein weiteres Feld, das gerade auch total gehypt wird, das sind NFTs. Das steht für Non-Fungible Token. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, man kann sich das Konzept so vorstellen. Besitztümer in der echten Welt kann man ja anfassen, also zum Beispiel Land, Immobilien, Kleidung oder auch Kunst. Und jedes dieser Dinge, das man besitzen und anfassen kann, ist ja an sich auch einzigartig. Aber wie schafft man es jetzt, Besitztümer in der virtuellen Welt klar zu verteilen und auch zuzuordnen, wem was gehört? Und jetzt ganz vereinfacht gesagt, dazu gibt es NFTs und da kann man jetzt als Investor schon anfangen, sich solche virtuellen Besitztümer anzueignen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann ganz viel mehr wert sind. Aber zu dem Thema könnten wir einen komplett eigenen Podcast machen, Gabor. Also das sind jetzt nur zwei Beispiele, wo schon ganz viele in das Metaverse oder in Produkte aus dem Metaverse investiert wird.
Und welche Firmen tun sich denn hier besonders hervor?
Also wenn wir jetzt mal auf die traditionellen börsennotierten Firmen schauen, und das ist vielleicht auch für den konservativen Anleger ein erster Schritt, um damit Aktien zumindest passiv in die Idee von dem Metaverse zu investieren. Da haben wir natürlich ganz klar die großen Player. Du hast ja schon gesagt, Facebook, Microsoft, Apple. Facebook zum Beispiel hat auch schon offiziell gesagt, dass es in seinem Metaverse NFTs geben wird. Aber es sind auch noch andere Firmen dabei, zum Beispiel Disney, Nike, Amazon, Roblox oder Nvidia. Die wollen alle mit dabei sein. Die wollen dann entweder ihr eigenes Metaverse bauen oder mit Produkten dran teilhaben. Letzten Endes gibt es aber noch sehr viele offene Fragen. Wird es wohl nur ein Metaverse geben, so wie ein Internet und alle haben dann irgendwie einen Anteil dran? Oder wird es dann einen Konkurrenzkampf zwischen mehreren Metaverse geben und der Stärkste setzt sich dann durch, wie damals zum Beispiel Google bei den Suchmaschinen? Also man kann sich da als Anleger durchaus verzocken und es könnten auch noch einige Blasen platzen.
Also der Film Matrix wird demnächst neu verfilmt. In den Hauptrollen Sie und Sie und ich. Früher hat uns ja nur der Weihnachtsmann besucht und jetzt kommt auch Science Fiction zu uns und dann erfahren wir es am eigenen Leibe. Was genau ist die Matrix?
Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst oder in die Kirche. Und wenn du deine Steuern zahlst. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Melody Sucharewitsch lebt als politische Beraterin in Israel. Mit ihr spreche ich jetzt gleich über die aktuelle Situation, über die Angriffe der Hamas im vergangenen Sommer und die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, wie sie auch der Koalitionsvertrag der Ampelparteien präferiert.
Als allgemeine Vision ist das vielleicht etwas, von dem ich nachvollziehen kann, warum es immer noch sozusagen im politischen, außenpolitischen Jargon steht. Aber wenn man sich die Fakten etwas näher ansieht, muss man einfach anerkennen, dass der Nahe Osten 2021 nicht mehr der Nahe Osten von vor 10 oder auch 20 Jahren ist.
Wir blicken nach Amerika, wo Joe Biden Friendly Fire aus den eigenen Reihen bekommt. Alle Hintergründe dazu gleich von unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross Range. Unsere Börsenreporterinnen analysieren den Aktienausverkauf und die aufkeimende Unruhe, die das Parkett wohl der Omikron-Variante verdankt. Und wir wundern uns über eine gescheiterte Auktion rund um die Hand Gottes. Und wir hören, was Barack Obama so an Musik hört.
Hamas und der Dschihad Islami haben Makot bekommen, die sie nicht erwartet haben. Und es ist nicht sicher, dass wir sie viele Jahre zurückgebracht haben.
Benjamin Netanyahu posierte im Mai vor einem Militärjet und rühmte den militärischen Erfolg gegen die Hamas. Die Terrororganisation hatte tausende Raketen auf Israel abgefeuert. Die Bilder des israelischen Iron Dome, das ist das Wunderwerk an Abwehrtechnologie. Diese Bilder des Iron Dome, der am Himmel feindliche Raketen abschießt, sie gingen um die Welt. Benjamin Netanyahu ist mittlerweile abgewählt als Ministerpräsident. Und eine 7-Parteien-Koalition regiert das Land. Aber wie ist die Situation jetzt vor Weihnachten in Israel? Sucht die neue Regierung einen Weg zu einem Frieden mit den Palästinensern? Oder ist das gar nicht mehr auf der Agenda? Das bespreche ich jetzt mit Melody Sucharewitsch. Sie ist gebürtige Münchnerin, die nach Israel emigriert ist. Sie war Sonderbotschafterin für das Land und politische Beraterin. Sie hat unter anderem für Benny Gantz gearbeitet. Das war der Herausforderer für Netanyahu im Wahlkampf. Und Benny Gantz ist heute Verteidigungsminister unter Naftali Bennett. Ich kenne Melody schon ein wenig länger. Darum duzen wir uns auch. Einen schönen guten Morgen, Melody.
Hallo, guten Morgen, Gabor.
Weihnachten ist ja immer eine kritische Zeit, auch für die Sicherheit in Israel. Im letzten Jahr stand das Land unter Beschuss aus dem Gazastreifen heraus seitens der Hamas. Wie ist die Sicherheitslage jetzt?
Leider nicht sehr, sehr viel besser. Raketen gibt es momentan keine, aber wir hören momentan immer wieder von Terrorattentaten in Jerusalem und auch in anderen Städten Israels. Das heißt, manche reden gerade eigentlich von einer erneuten Terrorwelle. Hoffentlich wird sich das schnell wieder auflösen, weil es ist weder natürlich für uns erträglich, noch ist es für die Palästinenser etwas, was sie ein Stückchen weiterbringt. Aber die Hamas benutzt diesen Terror, diesen Tagesterror durch Messerstechern, durch Schießen, teils in Ostjerusalem sogar, benutzen das einfach als eine sehr, sehr hässliche Waffe.
Es sind oft junge Mädchen oder auch Jungs, also Kinder eigentlich, die ihre Messer überraschend auspacken und dann einfach drauf losstechen. Was sind die Motive? Warum Kinder?
Es passiert in der Tat immer wieder, dass sehr junge Jugendliche, nennen wir es mal 14-, 15-, 16-Jährige, zum Terror greifen, zur Waffe greifen. Das hat viele Hintergründe, manchmal vor allem bei Mädchen, auch bei Frauen. Das haben auch Studien in der Vergangenheit gezeigt. Selbstmordattentäterinnen haben oft einen sehr, sehr komplizierten familiären Hintergrund und werden einfach von ihren patriarchalischen Familien teils bedroht, wenn sie sich vielleicht zu stark einem Mann genähert haben, außerhalb der Ehe oder sonst was. Und um sich selber vor dem Ehrentod sozusagen zu schützen und die Ehre der Familie wieder zu etablieren, greifen sie dann aus Verzweiflung zum Messer. Ein anderer Aspekt ist natürlich die tagtägliche Hetze, der palästinensischen Kinder ausgesetzt sind. Du kannst sowohl im Gazastreifen, aber auch in der Westbank als Palästinenser in die Schule gehen auf einer Straße, die nach Sheikh Yassin, dem Gründer der Hamas, benannt ist, und dann in einem Schulgebäude sitzen, das nach Leila Khaled, einer anderen palästinensischen Terroristin, benannt ist, und dann auch deinen Nachmittag in einem Club, Jugendclub verbringen, der auch wieder den Terror glorifiziert und das noch gestützt von Medienprogrammen, die Kindern oft beibringen, wie sie einen Juden mit dem Messer erstechen können oder dass es doch nichts Besseres gibt, als Shahid zu sterben und ins Paradies zu kommen. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Cocktail und etwas, was natürlich danach auf eine Art und Weise radikalisiert, die dann auch in Taten umgesetzt wird.
Besonders tragisch schien mir der Fall, wo eine Mutter von 5 Kindern von einem anderen Mädchen, das diese Familie kannte und auch die Kinder kannte, angegriffen wurde. Erst kürzlich.
Tja, ja, das war vorletzte Woche in der Tat ein 14-jähriges palästinensisches Mädchen, die auf dem Weg zur Schule an dieser Mutter mit ihren 5 Kindern, die die Mutter gerade in die Schule bringen wollte, vorbeigegangen ist und aus dem Nichts auf sie eingestochen hat. Die Mutter wurde verletzt, schwer verletzt, ist aber relativ rasch stabilisiert worden. Das Mädchen lief weiter, versteckte sich, ging dann in die Schule, wurde natürlich relativ rasch von israelischen Sicherheitskräften dort rausgeholt und festgenommen. Und das ist genau die Tragödie, was die palästinensische Führung mit der eigenen Jugend tut, diese Hetze, diese Feindesbilder, dieser Todeskult, lieber als Märtyrer zu sterben, als Anwältin oder sonst etwas, ein wundervolles Leben und eine eigene Familie zu erleben, das ist etwas, was ich persönlich selber auch als Mutter unverzeihlich finde.
Die Situation hat sich ja auch in dem Bereich, den die Autonomiebehörde, den die PLO und die Fatah kontrollieren, nicht wirklich verändert in den letzten Dekaden, kann man sagen. Dennoch, im deutschen Koalitionsvertrag steht erneut die Zwei-Staaten-Lösung als eine Vision. Die Deutschen sind auf Konsens aus im Nahen Osten und hätten gerne, dass Palästinenser und Israelis friedlich nebeneinander in zwei Staaten es miteinander aushalten. Sag du, wie realistisch ist das, was da im Koalitionsvertrag steht?
Als allgemeine Vision ist das vielleicht etwas, von dem ich nachvollziehen kann, warum es immer noch sozusagen im politischen, außenpolitischen Jargon steht. Aber wenn man sich die Fakten etwas näher ansieht, muss man einfach anerkennen, dass der Nahe Osten 2021 nicht mehr der Nahe Osten von vor 10 oder auch 20 Jahren ist. Die Situation hat sich drastisch verändert, nicht nur aufgrund der Abraham-Accords und der vielen pragmatischen arabischen moderaten Staaten, denen die eigene Zukunft, der Fortschritt, Stabilität und Frieden wichtiger ist als diese Abwehrhaltung. Und diese historische Abwehrhaltung seitens der Palästinenser bleibt leider weiter vorhanden, was eine Zwei-Staaten-Lösung einfach momentan illusorisch macht. Ich glaube, dass die meisten Menschen in Israel den Palästinensern ihren eigenen Staat wünschen und die Palästinenser sozusagen in Prosperity leben sehen möchten. Aber solange die Führerschaft auch durch interne Rivalitäten zwischen der Hamas und der Fatah, aber auch durch diese, wie gesagt, ewige Abwehrhaltung, die ja 1967 mit den drei Neins in Khartoum der Arabischen Liga begonnen hat, solange das der Status quo bleibt, wird eine Zwei-Staaten-Lösung einfach nicht realistisch sein.
Zumal ja im Moment auch ein Verhandlungsführer auf Seiten der PLO zu fehlen scheint. Abbas ist im Amt, die Wahlen haben nicht stattgefunden. Ist er noch der starke Mann? Wäre er derjenige, der eine solche Vision, wie sie den Deutschen vorschwebt, umsetzen könnte?
Abbas als Führer der Fatah ist seit langer Zeit, wird er als kranker Mann gesehen, und zwar jetzt nicht nur physisch, sondern auch politisch. Er hat es nicht geschafft, die Fatah aus der Korruption zu reißen. Er hat es nicht geschafft, sie als starken Rivalen gegenüber der Hamas zu etablieren, sich
das
zu behaupten.
Das eine ist ja eine politische Organisation und die Hamas ist die dazu oppositionelle oder auch konträre Terrororganisation.
Richtig. Aber durch, wie wir es so oft sehen, durch demokratische Prozesse an die Macht gekommen und dadurch in Besitz sozusagen oder in Führung des Gazastreifens. Und davor hat Abbas einerseits wahrscheinlich Angst, dass durch Neuwahlen hier nochmal die Hamas in ihrer Führungsrolle bestätigt wird. Andererseits hat er aber auch alles getan, um jedes Mal, wenn es möglich war, Verhandlungen einzugehen oder für eine bessere Zukunft für die Palästinenser zu sorgen, Nein zu sagen und sich abzuwehren. Und dadurch ist er natürlich jetzt kein großer Hoffnungsträger für die Palästinenser.
Wie sieht es auf Seiten der israelischen Regierung aus? Das ist ja ein buntes Gemisch aus. Ich glaube, 7 politischen Parteien, die sich zusammengetan haben, um die 8, nämlich die von Herrn Netanyahu sozusagen auf die Opposition zu schicken. Herr Bennett ist der neue Ministerpräsident des Landes. Ist der denn willig, diese Zwei-Staaten-Lösung, oder ist das gar nicht Teil seines Programms?
Es ist sicherlich nicht Teil des Programms, weil in den Koalitionsverhandlungen ganz klar besprochen und abgemacht wurde, dass dieses Thema nicht das Thema einer 7-köpfigen, so extremst diversen Koalition sein kann.
Es wurde also ausgegrenzt, ausgegliedert, das Thema erstmal.
Ja, aber auch nicht nur das Thema. Viele komplexere Themen wurden jetzt erstmal beiseite gelegt. Man konzentriert sich auf Corona, man konzentriert sich auf Stärkung der Wirtschaft, auf Erziehung, auf Dinge, die wirklich jetzt für den Alltag in dieser globalen Krisenzeit der Pandemie und der fürchterlichen Auswirkungen, der Nebenwirkungen ganz, ganz akut sind. Und dadurch ist er jetzt natürlich nicht derjenige, der das vorantreiben wird, aber auch nicht kann.
Wie schaust du auf Weihnachten? Letzte Frage vielleicht. Die heiligen Stätten werden stark besucht werden, sind Anziehungspunkt Nazareth, Bethlehem. In welcher Verfasstheit schaust du auf Weihnachten?
In erster Linie in einer sehr sentimentalen Verfasstheit mit dem Blick nach München und den Christkindlmarkt am Marienplatz. Sehr gut, dass diese Sehnsucht jetzt mit dem Christkindlmarkt am Gendarmenmarkt kompensiert werden konnte, bei einem kurzen Spaziergang von 10 Minuten heute zwischen Terminen.
Du wirst München noch besuchen?
Diesmal leider nicht, nein, deshalb habe ich mir ja den Gendarmenmarkt
gegönnt. Als Ersatz München.
Als Ersatz München, ja. Ich bin flexibel, Hauptsache Weihnachtsmarkt, Hauptsache Glühwein. Es ist für Israel mittlerweile eine ganz besondere Zeit, auch weil natürlich durch Merchandising und die Globalisierung Weihnachten überall ist, auch da, wo man es nicht wirklich feiert. Und es gibt Weihnachtsmärkte auch in Haifa, nicht nur in Bethlehem und in Nazareth. Und es ist eine besondere Zeit. Es konkurriert vielleicht nicht mit dem Chanukka an Bedeutung für Israelis, das wir ja auch gerade gefeiert haben, aber ganz sicher eine besondere Zeit und auch ein Moment, wo oft Israelis, also jüdische Israelis, gemeinsam mit Arabern, vor allem eben mit Christlichen, zusammen feiern und ein bisschen Harmonie genießen.
Danach kann gar nichts mehr kommen. Harmonie genießen. Vielen Dank, Melody.
Dankeschön, Gabor.
US-Präsident Joe Biden flüstert gern, beschwörend und zugegebenermaßen etwas albern. Immer dann, vor allem wenn er große Erfolge zu verkünden hat. Aber diese Billion-Dollar-Investition hier könnte schon bald Geschichte sein. Joe Manchin heißt der demokratische Senator aus West Virginia, der dem eigenen Präsidenten die Gefolgschaft verweigert. Bei jenem Mega-Investment-Projekt zur Entlastung von Familien und zur Verbesserung des Gesundheitssektors. Das Repräsentantenhaus hatte das Paket schon abgenickt, aber im Senat scheint es wegen Bidens störrischem Parteifreund zu scheitern. Was genau ist da los und was bedeutet das für Joe Biden? Das bespreche ich jetzt mit unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross Range. Good morning, Peter.
Good morning and happy holidays from Washington, Gabor.
How could it be that Joe Biden could not get his own people to follow him on this important issue?
Well, there you see a fundamental difference between a parliamentary system like Germany's and a presidential system like America's. In our system, there's no such thing, really, as the president's own people. Party membership is not a binding element here, since the president is elected independently of the legislature. Each member of Congress, especially in the U.S. Senate, considers him or herself kind of a free agent. Of course, many of them will follow the party line much of the time, but not somebody like Senator Joe Manchin, who comes from a very conservative, Republican-leaning state, and Manchin wants to be reelected. He was always considered the potential roadblock to Biden's hopes and programs, and now it has actually come true.
What does that mean politically, Peter? Is that the second important defeat after the hasty withdrawal from Kabul?
It is, Gabor, and it's the latest in a stream of bad news for Biden. That includes the surging coronavirus, the rise of inflation to around 6%, which Americans feel especially at the gas pump during the holiday travel season, and a slightly sputtering economy with slow retail sales over the holidays. And despite passage of a huge infrastructure bill earlier this month, which was very popular, Biden appears to have control over very little. His political image is not strong. Part of the problem is that he set expectations extremely high, comparing himself or letting others compare him to Franklin Roosevelt and the New Deal of the 1930s. Now Biden has been brought down to earth amid predictions that Democrats will lose both the House and the Senate in 2022. So it's not a happy Christmas season in the White House this year.
Thank you, Peter, for your analysis. And I wish you and your family a Merry Christmas.
Thank you, Gabor, and best wishes for Christmas and the New Year.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es dieser Tage nur ein einziges Thema, die Omikron-Mutante. Und deswegen schalten wir nochmal nach New York zu Anne Schwedt. Hallo Anne.
Nochmal guten Morgen, Gabor.
Der Corona-Kampf geht weiter. Die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur, hat jetzt die Zulassung eines Impfstoffes der Firma Novavax in der EU empfohlen. Aber Anne, wie sieht das an der Wall Street aus? Gibt das neue Hoffnung oder weitere Corona-Ängste?
Ganz klar weitere Corona-Ängste. Hier war alles rot gestern an den Anzeigetafeln an der Wall Street. Dicke Minus in der Reisebranche, Royal Caribbean, United Airlines, Booking, auch im Energie- und Bankensektor, ExxonMobil, Goldman Sachs, JP Morgan, alles Verlierer gestern. Die Anleger lassen sich da sehr stark von allen Nachrichten rund um die neue Corona-Variante beeinflussen. Es sieht aber auch so aus, als wollen viele Anleger jetzt so kurz vor Jahresende noch ihre Gewinne vom Jahr ins Trockene bringen. Vermeintlich positive Meldungen wie die zum Beispiel von Novavax in der EU, die nehmen die Anleger hier zwar wahr, die Novavax-Aktie konnte, als die Nachricht rauskam, im vorbörslichen Handel auch sehr gut zulegen, aber der Novavax-Impfstoff ist ja hier zum Beispiel in den USA noch gar nicht zugelassen und auch von der EMA gab es ja die Auflage, dass es noch weiterer Studien bedarf, um da die Wirksamkeit gegen die neue Variante abschätzen zu können. Also die Novavax-Aktie rauschte hier im regulären Handel in den Keller, zwischenzeitlich um mehr als 8%. Ähnlich sah es auch bei Moderna aus, da gab es auch vermeintlich gute Nachrichten. Und zwar, dass die Boosterimpfung wohl sehr gut gegen Omikron schützen soll. Man spricht da jetzt auch schon von doppelten Boosterimpfungen. Da konnten sich die Anleger aber auch nicht drüber freuen. Für Moderna ging es zeitweise um 4,5% nach unten.
Danke Anne für deine Analyse und damit geht es nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Am Montag ging es ja ordentlich runter mit dem DAX. Ist das die Sorge vor den nächsten Lockdowns wegen Omikron?
Genau, es ist die Sorge vor weiteren Lockdowns und was diese potenziell für die Wirtschaft bedeuten. Es hat verschiedene Facetten. Einmal ist es natürlich auch direkt sowas wie Luftfahrtunternehmen, die natürlich von Reiserestriktionen betroffen sein könnten in der Zukunft. Aber auch Automobilwerte sind relativ stark ausverkauft worden. Und hier steigen einfach die Sorgen, dass mehr Lockdowns auch bedeutet, dass noch mehr Druck auf die sowieso schon so angespannten Lieferketten kommt.
Die türkische Währungskrise spitzt sich zu, Annette. Die Inflation der Lira scheint durch die Decke zu gehen. Aber Erdogan bleibt stur bei seiner Zinspolitik, bei seiner Absenkung der Zinsen. Wie macht sich das Ganze auf dem Parkett bemerkbar?
In der Türkei sieht es nicht gut aus. Die türkische Währung Lira hat ein neues Allzeittief touchiert. Der Aktienmarkt ist wieder kurzzeitig vom Handel ausgesetzt worden, weil die Aktien stark an Wert verloren haben. Und die sogenannten Credit Default Swaps, das sind also Kreditausfallsinstrumente, da kann man sich gegen versichern, dass der türkische Staat bankrott geht, die sind stark angestiegen. Man macht sich also Sorgen, dass die Türkei eventuell ihre Schulden nicht mehr bedienen kann, ihre Schulden vor allem in Fremdwährung. Präsident Erdogan rückt null von seiner Linie ab und scheint den Ernst der Lage einfach nicht verstanden zu haben.
Vielen Dank, Annette, und ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Danke, Gabor. Bis morgen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
Na, dass die Fußball-Ikone Diego Maradona posthum noch so übel gefault wird. Wir erinnern uns, vor gut einem Jahr wurde er vom Fußballgott viel zu früh vom Spielfeld des Lebens abberufen und einfach ausgewechselt.
Football-Legend Diego Maradona has died. The 60-year-old Argentinian passed away on Wednesday from a heart attack.
Die ganze Fußballwelt stand unter Schock und ganz besonders in seinem Heimatland Argentinien spielten sich unfassbare Szenen ab. Zahllose Fans pilgerten zu den ehemaligen Spielstätten und Stadien des Superstars und skandierten voll Trauer stundenlang seinen Namen. Da sollte man doch meinen, dass wenn der Nachlass von so einem Nationalhelden versteigert wird, Millionensummen zusammenkommen und jede noch so kleine Socke aus der Trainingstasche reißenden Absatz oder doch zumindest Interesse findet. Doch Pustekuchen. Die argentinische Justiz hatte diese Versteigerung angeordnet, um Geld für die vielen, vielen Schulden von Maradona einzutreiben. Doch niemand griff zu, weder bei der Fußballsocke, auch nicht beim Apartment am Meer. Selbst der BMW und auch das Haus mit Pool, was er seinen Eltern mal gekauft hatte, nichts ging wirklich weg. Und vielleicht lag es ja gar nicht an Maradona, sondern an den viel zu hohen Preisen des staatlichen Versteigerers.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass uns Barack Obama so kurz vor Weihnachten nochmal inspiriert. Einer kleinen Tradition folgend hat der ehemalige Präsident jetzt wieder auf Instagram für seine fast 35 Millionen Follower 3 Listen veröffentlicht. Seine 15 Lieblingsbücher dieses Jahres, seine 15 Lieblingsfilme. Da ist unter anderem übrigens die Neuverfilmung der West Side Story von Steven Spielberg dabei. Seit gut 2 Wochen auch bei uns im Kino. I want to dance. Und neben seinen Lieblingsbüchern und Filmen erfahren wir natürlich auch, was in Barack Obamas Playlist für das Jahr 2021 ganz oben stand. Und, na lassen Sie es mich so ausdrücken, das ist ziemlich weit weg von gängiger Popmusik. Und falls dem Barack Obama mal das Dasein des Politiker-Privatiers langweilen sollte, kann er, glaube ich, sofort in der Musikredaktion beim Kulturradio beginnen. Lernen wir dank Obama zum Beispiel heute Morgen die amerikanische R&B-Band Duran Jones and the Indications kennen und deren ziemlich funkigen Song Witcho. Ebenfalls auf die Liste von Obama hat es Lauryn Hill geschafft, die man ja auch hierzulande noch kennt, und zwar von den Fugees. All my time is spent focused on my freedom now. Why would I join them when I know that I can beat them now? They put their words on me and they can eat them now. That's probably why they keep on telling me I'm needed now. Aber nicht nur Hip-Hop oder Soul und Funk findet sich bei Obama in dieser Lieblingsliederliste, sondern auch schöner, leichter amerikanischer Indie-Folk-Rock wie der von Y-Oak aus Baltimore. It's the way with me. So I pull through the dark. Gehen wir also leicht und fröhlich und musikalisch inspiriert in diesen Tag. Ich wünsche Ihnen möglichst wenig Stress und stattdessen vorweihnachtliche Gefühle. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Still goes out again, but it flows.